Hallo, hier ist der James Douglas und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge der Plattform bei Radio Free FM. Wir haben heute bei uns im Studio den Hartmut Kors und den Hans Erler vom Verein zur Förderung des New Orleans Jazz als eingetragenen Verein. Darf ich euch bitten, euch mal kurz vorzustellen?
Hallo, mein Name ist Hartmut Kors. Wie man aus meiner Stimme entnehmen kann, bin ich Norddeutscher. Ich führe den Verein seit 4 Jahren und es werden sicherlich noch ein paar Jahre mehr werden. Ansonsten ist im Hinblick auf den Verein sonst nicht mehr zu sagen.
Wunderbar.
Und ich bin der Hans Erler, Hans Christian Erler. Ich bin seit 4 Jahren im Vorstand dieses Vereins und bin dazugekommen eigentlich nur dadurch, dass ich die Musik sehr gerne höre. Ansonsten bin ich eigentlich von Haus aus kein Musiker und mir macht es viel Spaß, das mitzuorganisieren und ich hoffe, dass es noch viele, viele Jahre so weitergeht.
Ihr seid jetzt 4 Jahre im Vorstand und seit wann seid ihr denn schon Mitglied in dem Verein?
Oh, das ist schon etwas länger. Ich wurde Mitglied 1985.
Ja.
Und seit der Zeit bin ich also dem Verein verbunden, war kurzzeitig noch in außerhalb von Ulm eingesetzt und berufstätig und bin dann zurückgekehrt. Aber seit 85 bin ich begeistertes Vereinsmitglied und wie gesagt, seit 4 Jahren führe ich den Verein.
Wie lange gibt es den Verein denn schon?
Den gibt es, was sind das,
seit 1977.
Also 77, ja.
Und wir sind eigentlich jetzt in dem 35. Jahr. Wir haben Geburtstag. Allerdings feiert man ja den 35. Geburtstag nicht, aber wir machen das trotzdem. Und wir haben uns in diesem Jahr deswegen auch das Konzert mit Chris Barber gegönnt, was wir organisiert haben und was uns viel Freude gebracht hat. Und nicht nur uns als den Veranstaltern, sondern sicherlich auch den 600 Zuhörern.
600 Zuhörer. Das ist...
Der Saal war fast voll.
Der Saal war voll. Wo habt ihr das Konzert stattfinden lassen?
Im Edwin-Scharf-Haus.
In Neu-Ulm.
In dem großen
ja.
Saal.
Ja.
Der bietet sich eigentlich dafür wunderbar an. Alle die Möglichkeiten, die man braucht, um ein Jazzkonzert durchzuführen, sind dort vorhanden. Und wir sind eben ein Neu-Ulmer Verein, ein eingetragener Verein. Und insofern liegt das Edwin-Scharf-Haus ganz nahe.
Jetzt ist ein großer Name gefallen, ja?
Und die Stadt Neu-Ulm unterstützt uns da auch. Zum Beispiel der Saalmiete und so.
Ne? Ja.
Muss man dazu sagen.
Wir haben den Saal eigentlich einmal im Jahr frei. Und das ist eine wunderbare Sache. Und dafür sind wir eigentlich auch der Stadt Neu-Ulm sehr dankbar.
Es ist ein großer Name gefallen, Chris Barber. Denjenigen, denen dieser Name kein Begriff ist, für welche Musik steht dieser Name?
Ja, das kann man gar nicht so leicht sagen. Er steht für einen Revival Jazz, für den New Orleans Revival Jazz. Es gab ja mal eine Situation, eine lange Zeit, auch vor dem Zweiten Weltkrieg, wo eben diese Musik nicht gespielt wurde. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich dann der Chris Barber, einer derjenigen, es war nicht nur Chris Barber allein, aber hat sich dieser Musik gewidmet und hat also den New Orleans Jazz, den Dixieland Jazz wieder aufleben lassen. Und es kam dann ab 1953 bis Ende der 50er war diese Revival-Phase und Chris Barber ist seit der Zeit ein Exponent dieser Revival-Jazz-Situation.
Und damit wir einen Eindruck kriegen von der Musik, mit der ihr euch beschäftigt und die ihr fördert und unterstützt, wollen wir jetzt mal reinhören in eine Musik dieser Gattung. Könnt ihr vielleicht gerade mal kurz sagen, selbst was wir uns jetzt anhören?
Das Stück, was ihr jetzt hört oder was wir spielen, ist ein Stück einer Münchner Jazzband, der Bavarian Classic Jazzband. Mhm. Und sie hat sich eben halt auch diesem Dixieland Jazz verschrieben und spielt diese Richtung perfekt. Und was ihr jetzt hört, ist ein sehr schöner, melodiöser Blues.
Wunderbar. So, das war jetzt bayerischer Revival Jazz. Und jetzt haben wir einen Eindruck bekommen von der Musik, die eure Leidenschaft ist. Und wir wollen natürlich noch ein bisschen dazu wissen, wie die entstanden ist, wie auch vielleicht ihr zu dieser Musik gekommen seid. Ja, ich übergebe euch das Wort.
Ja, auf alle Fälle ist es ja so, wenn man diese Musik hört, dann geht einem einfach das Herz auf. Jedenfalls mir geht es so. Und da werden in mir so richtig Gefühle erweckt, die mich eigentlich ab und zu mal in die damalige Zeit im Mississippi in New Orleans erinnern, obwohl ich noch nie da gewesen bin. Aber das ist eben halt so. Und wenn wir von Revival Jazz sprechen, dann sollte man eigentlich auf die Ursprünge zurückgehen. Die Ursprünge sind eben halt in New Orleans. Angefangen haben dort die Sklaven zu musizieren nach ihrer harten Arbeit. Und aus dieser Musik der Schwarzen hat sich dann um die 1900, vielleicht sogar noch etwas eher, hat sich dann daraus wirklich die erste Stilrichtung der New Orleans Jazz entwickelt. Und in diesen Stil hinein kommen natürlich auch europäische Momente der Marschmusik, die man ja auch immer wieder hören kann. Auch bei dem Blues hat man eben wieder einen gewissen Marschrhythmus gehört, der aber viel weicher dargestellt wird durch die Improvisation der Leadinstrumente. Aus diesem New Orleans Jazz der Schwarzen, denn damals gab es noch die Rassentrennung, entstand dann irgendwann einmal, ein paar Jahre später, der Dixieland Jazz. Das ist der New Orleans Jazz der weißen Musiker, die sich also das zu eigen gemacht haben und dann eigene weiße Bands gegründet haben, die sich dann mit der Zeit dann gemischt haben. Und dieser New Orleans Jazz, Dixieland Jazz, nahm seinen Weg dann weiter in den Westen Amerikas, über Chicago und darüber hinaus. Und deswegen spricht man auch, wenn man an den klassischen Jazz denkt, New Orleans, Dixieland Jazz, auch von dem swingartigen Jazz, der sich daraus entwickelte. Und die Musiker, die man dann in Chicago antraf, besonders weiße, junge Musiker, Studenten, nannte man die Chicagoans. Und diese Stilrichtung ging eigentlich Anfang der 40er Jahre durch die Kriegswirren ging verloren und wurde dann nach dem Krieg wieder übernommen und lebte auf in Europa. Und wie gesagt, ein Exponent dieser Musik war Chris Barber. Es gibt natürlich auch noch andere Bands, die das gemacht haben. Papa Boo's Viking Jazz Band natürlich, aber das nur als Beispiel.
Ja, der Revival Jazz lebt ja davon, dass er etwas wieder aufleben lässt. Könnt ihr auch was dazu sagen? Ihr habt es gerade angesprochen, der Krieg lag dazwischen. Was für ein Lebensgefühl er wieder aufleben ließ oder was die Leute vielleicht dahin gebracht haben könnte, sich dieser Musik wieder zuzuwenden?
Also ich vermute, dass wirtschaftliche Momente in Nordamerika eine Rolle gespielt haben, vielleicht sogar der Alkohol. Ich glaube, dass es hauptsächlich mit der schwarzen Bevölkerung etwas zu tun hat. Also langsam kamen Weiße dazu. Es hat sich verfeinert in der vokalen Seite, es hat sich instrumental verfeinert und das dürfte so der Weg gewesen sein.
Ja, und vor allen Dingen, um das noch zu ergänzen, nach dem Krieg dann war ja auch eine gewisse Amerikanisierung hier in Europa oder besonders in Deutschland zu spüren. Und dann hat man natürlich sehr gern solche Stilarten, solche Musik aus den Vereinigten Staaten, aus Amerika, hat man dann gern angenommen, wie man auch viele andere Dinge, die aus Amerika kamen, dann hier in Europa angenommen hat. Aber hinsichtlich der Musik bin ich eigentlich dankbar, dass wir diese Art der Musik übernommen haben, denn für mein Gefühl ist das eine Musik, die mich eigentlich immer fesselt, weil sie viele Stilrichtungen und Herkunftsweisen dokumentiert. Die Marschmusik, das Traurige der Sklaven in New Orleans. Dann hinzu kamen sicherlich auch noch argentinische Auswanderer, die ihre Stilrichtung mitbrachten nach New Orleans. Brasilianische Musik, die Choro-Musik kam hinzu, sodass der New Orleans Jazz also nicht nur allein durch die Schwarzen und dann die Weißen auflebte, sondern auch durch die Zuwanderer, die dann dort sich in einem musikalischen Gemix, will ich einmal sagen, dann zu Worte meldeten.
Wenn ich euch reden höre über die Begegnung mit dieser Musik, interessiert mich auch, wann und wo seid ihr zum ersten Mal mit dieser Musik in Kontakt gekommen?
Das ist eine gute Frage. Da bin ich schon zu meiner Gymnasialzeit im Gymnasium dazu gekommen. Mein Musiklehrer suchte krampfhaft einen Bassisten für das Schulorchester. Und Anfang der 60er Jahre. Und da ich diese Musik schon irgendwie im Ohr hatte, habe ich natürlich gedacht, da schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Da wirst du also jetzt Bassspieler im Schulorchester und dann kannst du nach der Schule den Bass nach Hause nehmen und kannst dann schon mal versuchen, dort zu zupfen. Und so bin ich also Anfang der 60er Jahre zum Bassspielen gekommen und schnell hat sich dort dann ein Quartett gebildet. Und dann habe ich also dann schon als Schüler und dann anschließend gleich in einer Swing-Formation Musik gemacht. So bin ich eigentlich zum Jazz gekommen und der hat mich also mein ganzes Leben lang nicht losgelassen. Und ich habe natürlich im Laufe der Zeit auch in anderen Bands gespielt, in Hamburger Bands. Ich habe auch im Ausland Musik gemacht und habe bis vor kurzer Zeit in einer Schweizer Jazzband, in der Riverhouse Jazzband gespielt, aus Rorschach, habe aber aus zeitlichen Gründen meine Aktivitäten eingestellt. Aber viele Jazzmusiker sind in jungen Jahren angefangen und sind bei dieser Musik geblieben. Deswegen sieht man also in unserer Musik auch sehr viele ältere Gesichter und weniger junge Gesichter.
Bei mir hat eigentlich die Beziehung zum Jazz in Stuttgart angefangen. Ich bin in Stuttgart ins Gymnasium gegangen und wir waren Mitglied in einem deutsch-amerikanischen Jugendclub. Und damit hatten wir eigentlich freien Zugang zu den Geselligkeiten der Armee, der US Army. Und da waren damals ja Pflicht, da waren gezogene Soldaten und die mussten da eben ihren Service machen. Bekannteste ist der Elvis Presley. und die machten sehr gerne Jazz. Und da bin ich eigentlich, da sind die Wurzeln. Und fasziniert hat mich dann im Amerika-Haus mal eine Aufführung von Porgy and Bess. Und da habe ich so den Kick gekriegt und bin umgezogen nach Ulm und habe mich sehr gefreut. Hat mich sehr gefreut, dass es hier diesen Verein gibt, in dem ich jetzt auch schon 20 Jahre dabei bin.
Wunderbar. Wir werden jetzt noch in eine andere Musik hineinhören, die auch eurer Jazz-Leidenschaft entspricht. Und zwar in den Romeo Franz, den ihr auch schon in eurem Verein, im Rahmen eures Vereines, in einem Konzert zu Gast hattet. Könnt ihr da kurz was zu sagen?
Ja, natürlich. Romeo Franz ist ein Roma, Zigeuner, positiv natürlich gemeint, und spielt eine fantastische Geige. Und man sollte sich natürlich fragen, was hat eine Geige im Jazz zu tun? Natürlich nicht unbedingt, wenn man an die Standardbesetzung des Jazz denkt, aber sie hat etwas mit Jazz zu tun. Und zwar in Erinnerung an den fantastischen Gitarrenspieler Django Reinhardt, der ja allerdings kein Amerikaner war, sondern in Belgien geboren wurde, aber in seiner Zeit auch, in seiner Musikerzeit auch Amerika aufgesucht hat und dort nicht so große Erfolge erzielt hat. Er hat auch in größeren Bands mitgespielt, war aber nicht immer verlässlich und so hat er dann sehr bald seine Zelte in Amerika abgebrochen und ist wieder nach Europa gegangen, besonders nach Frankreich, und hat dort eben diesen Roma-Stil, diesen Jazz-Stil mit zigeunerhaften Phrasen vermischt und hat einen unvergleichlichen Zigeuner-Jazz geschaffen. Und die Platte jetzt von ihm, die zeigt das sehr deutlich.
Ja, Romeo Franz hat uns gezeigt, wie eine Geige jazzen kann. Und das ist ja jetzt schon mal ein Kontrast zu dem, was wir am Anfang gehört haben. Was habt ihr denn alles, auch wenn ihr eine bestimmte Richtung habt mit der Förderung des traditionellen Jazz, des Revival Jazz, erzählt doch mal, was euer Verein, wen ihr da schon alles ins Boot geholt habt oder was ihr da für Aktivitäten da schon verfolgt habt.
Ja, das kann man eigentlich gar nicht aufzählen. Wir sind ja nun schon seit 1977 im Geschäft mit unserer Musik und wir führen eigentlich pro Jahr 10 bis 11 Konzerte durch und in jedem Konzert spielt natürlich eine andere Band, die natürlich immer in gewisser Weise an den New Orleans Jazz, Dixieland Jazz erinnert, denn wir heißen ja nun einmal der Verein zur Förderung des New Orleans Jazz, aber es würde zu weit führen, hier alle Bands aufzuzählen, die wir schon engagiert haben. Nur eins ist klar, wir suchen Bands nach Qualität aus. Und deshalb suchen wir auch nicht nur in umliegenden Großstädten wie München oder Stuttgart oder Hamburg, sondern wir gehen auch über die deutschen Grenzen hinaus und engagieren auch Bands aus Ungarn, aus Schweden, aus Dänemark, aus England, aus Belgien, aus der Schweiz,
Frankreich.
Also aus Frankreich, richtig. So, also ein breites Kaleidoskop von Ländern, die wir anschreiben und in diesen Staaten oder Ländern eben halt Bands suchen, die qualitativ unserem Anspruch entsprechen. Und das schreiben wir uns auch auf die Fahnen, dass wir hier wirklich unseren Zuhörern keine Quantität bieten, sondern Qualität bieten. Das ist zwar nicht immer einfach, aber es ist machbar. Aber auch hier müssen wir uns nach der Decke strecken. Jede Band ist nicht zu bezahlen und das Geld ist knapp und wir sind ein eingetragener gemeinnütziger Verein. Und wir müssen uns nach der Decke strecken und sind immer froh, wenn wir am Ende eines Jahres die schwarze Null schreiben.
Wunderbar. Wenn ihr auf die Suche geht nach einer neuen, nach einer neuen Band, nutzt ihr da auch so neue Medien wie das Internet oder wie werdet ihr aufmerksam auf die Qualität?
Natürlich. Quer durch.
Quer durch, ja. Wir nutzen natürlich die modernen Kommunikationsmittel. Ohne diese Mittel wäre unsere Arbeit kaum denkbar. Man stellt sich nur mal vor, dass wir eine Band aus Ungarn über Post und Fax engagieren müssten. Das wäre ja nicht auszudenken. Das würde ja Wochen dauern, bis wir dann die Antwort bekommen. Die modernen Mittel machen uns das natürlich sehr einfach. Man muss eben auf der Klaviatur diese Instrumente spielen. Nicht nur auf den Instrumenten des Jazz, sondern auch auf den Instrumenten. Und hangeln wir uns über das Internet in bestimmte Websites hinein. Wir hören YouTube, ein bekannter Sender, sage ich einmal. Und dort kann man ja nun weltweit eigentlich alles hören. Man muss sich nur die Zeit nehmen, hineinzuhören. Das Verbindung starten und das Aufnehmen der Verbindung mit den Bands ist dann eigentlich nur noch ein Kinderspiel mit den elektronischen Mitteln, die wir heute haben. Und so verfahren wir auch. Und wir können, und deswegen muss man auch ein kleines bisschen Ahnung haben von unserer Musik oder von der Musik schlechthin, wir können dort wirklich auf Qualität achten und engagieren nur die Bands, die uns auch entsprechen.
Jetzt habt ihr gesagt, das Kontaktaufnehmen ist nur noch ein Kinderspiel. Ist das Finden wirklich dessen, was ihr sucht, der größere Aufwand?
Das Finden ist der größere Aufwand, das ist richtig. Man kann natürlich im näheren Umkreis viele Bands finden, aber das ist sicherlich nicht so gut, wenn man diese Bands also nun alle paar Wochen hier in der Gegend hört und auch im Radio hört. Dann ist es schon wichtig, dass man eben etwas weiter breit gefächerter sucht, und das machen wir auch. Das ist eine Arbeit, die man eben machen muss. Ohne die geht's nicht.
Ja. Wie oft
Ja, und die nächste Frage ist, ob man es bezahlen kann.
Ob man es bezahlen
kann. Also wenn da eine Band ist mit 8 Mitgliedern, dann wird es unter Umständen schon ein bisschen eng für uns.
Ja. Das wird eng, aber man ist ja geschult. Man ist ja geschult, man handelt, man verhandelt. Also kein Kuhhandel, aber man verhandelt, und es ist immer ein Kompromiss zu erreichen. Es ist ja auch so, die Musiker haben ja, sag ich mal anders, Musiker zu sein ist ein schwerer Job, ein ganz schwerer Job, und nur Spitzenmusiker verdienen ein gutes Geld, und das ist ja wie in anderen Berufarten auch. Auch bei Fußballspielern gibt es nur eine Bundesliga und es sind Tausende von Spielern, die also nichts verdienen. Der Musiker muss schon sehen, dass er auf seine Kosten kommt, und er braucht Engagements, und insofern ist auch der Musiker immer bereit, Kompromisse einzugehen. Es darf nur nicht dazu führen, dass man Musiker drückt oder dass man wirklich schlecht verhandelt und immer nur etwas herausschlagen möchte, sondern hier ist es ein Geben und ein Nehmen, aber Kompromisse finden wir immer.
Ihr habt erwähnt, dass der Verein schon seit 1977 besteht. Wie viele Mitglieder hatte er damals?
Angefangen mit 20 zur Gründung, und jetzt sind wir bereits bei 220.
220 eingetragene Mitglieder, und ihr seid natürlich immer weiter auf der Suche nach neuen Mitgliedern.
Ja, wir sind natürlich auf der Suche, und vielleicht kann man das anknüpfen an den Revival Jazz, den wiederauflebenden Jazz. Wir möchten natürlich auch andere Leute, die nicht in unserem Verein sind, sondern bei uns Gäste sind, die möchten wir natürlich auch revivalen. Wir möchten sie gewinnen für unsere Sache. Und es ist allerdings so, dass unsere Stilrichtung, unsere Musik vermehrt ältere Leute angehören, sie zuhören, sie gern hören, und weniger junge Leute. Das ergibt sich aus der Situation, dass der Jazz hier in Deutschland, der Oldtime-Jazz, Mitte der 50er Jahre wieder populär wurde. Alle die damals jung waren, wie wir, haben dieser Musik die Stange gehalten. In der Zwischenzeit wurde der Oldtime-Jazz etwas kleiner geschrieben durch andere Stilrichtungen, die Beatles zum Beispiel, Rolling Stones, Rock und Heavy Metal und so weiter und so weiter. Und deshalb hat man bei uns eigentlich auch leider sehr wenig jüngere Mitglieder, die uns zuhören. Wir geben uns aber Mühe, das zu ändern, aber es ist sehr schwierig. Auch Besuch in Schulen und Vorstellen unserer Musikrichtung hat nicht zu dem Erfolg geführt, den wir uns erhofft haben. Aber wir geben einfach nicht auf. Gott sei Dank gibt es noch einige junge Leute, und es gibt auch jüngere Musiker, die sich dieser Stilrichtung wieder widmen. Man soll, wie gesagt, den Mut nie aufgeben.
Wenn jemand bei euch Mitglied werden möchte, was heißt das? Was ist sein Beitrag, oder was kann er dafür erwarten?
Also eigentlich ist es sehr bequem. Man drückt auf ein Knöpfchen und dann kommt also ein Antragsformular. Das füllt man aus und schickt es wieder weg. Und die Beiträge, die Mitgliedsbeiträge sind eigentlich sehr, sehr niedrig. Das sind für die 10 Konzerte, die wir geben, Live-Konzerte, sind es um die 100 Euro. Und ich meine, das ist zu verkraften. Es ist dann für Ehepaare noch günstiger. Wir haben Ermäßigungen für junge Leute, für Studenten und so weiter.
Ja. Und es ist eigentlich erschwinglich, nicht? Also pro Konzert, Live-Konzert von qualifizierten Musikern 10 Euro zu löhnen, ist sicherlich keine große Aufgabe und ist nicht zu teuer.
Jetzt hat der Hans gesagt, man muss ein Knöpfchen drücken. Wo muss man denn das Knöpfchen drücken?
Ja, das muss man.
Auf unserer Website.
Die Website. Die da heißt?
jazz-in-ulm.de.
jazz-in-ulm.de.
Da und kommt das Formular raus.
Ja. Und um den Zuhörern eine kleine Bedenkzeit zu geben, ob sie sich denn da mal für interessieren wollen, hören wir jetzt noch ein Stückchen aus dem klassischen Revival Jazz von einer Gruppe aus Holland. Und ich wünsche den Zuhörern und uns viel Spaß dabei. Das war das Stück Chinatown. Hartmut, kannst du was dazu sagen?
Ja, sehr ins Ohr stechend, sage ich mal, war natürlich das Banjo-Solo. Und da bin ich natürlich bei der ursprünglichen Besetzung, die eine Oldtime-Jazz-Band früher hatte. Da unterschied man zwischen der Frontline und der Backline. Und es waren also in der Backline das Schlagzeug. Früher stellten das Schlagzeug 2 Leute dar. Es war einmal die große Pauke und einmal dann die Trommel. Aber als man die Fußmaschine dann erfunden hatte, war dann nur noch ein Drummer notwendig. Dann war hinten der Bass, Sousaphon oder Tuba und das Banjo, das später dann durch die Gitarre ersetzt wurde. Und in der Frontline spielt meistens das Piano, dann die Klarinette, die Posaune und die Trompete oder das Kornett. Das war also die ursprüngliche Oldtime-Standardbesetzung. Und das Banjo war ein richtungsweisendes und auch charaktergebendes Instrument für den Oldtime-Jazz. Und wenn wir jetzt Chinatown gehört haben, so bedeutet das nichts anderes, dass man den Chinesen in New Orleans also auch ein Stück gewidmet hat. Denn New Orleans ist ein Schmelztiegel aller Nationen.
Wir haben jetzt unheimlich viele verschiedene Einflüsse schon erlebt, die in dieser Musik sind. Und trotzdem einen ganz konkreten Charakterform, der immer wiederkehrt. Und wir haben es hier auch mit einer, wie ihr schon gesagt habt, Oldtime-Musik zu tun. Das heißt, es ist eine bestimmte Form von Jazz. Was zeichnet diesen Jazz aus im Vergleich zu anderen Jazzrichtungen, die es ja auch gibt?
Ja, das Ursprüngliche. Das Ursprüngliche, das Wesen des Jazz oder der Herkunftsort ist eben New Orleans. Dort steht die Wiege des Jazz und deswegen nennt man den Ort dort eigentlich auch den Oldtime-Jazz-Ort. Und alle anderen Stilrichtungen, ob das nun Bebop ist oder Modern Jazz oder Free Jazz, das sind alles keine Musikarten, die, wie man sehr oft hört, intellektuelle Musikformen sind, sondern das sind alles Entwicklungsstufen, die ihren Ursprung genommen haben im klassischen Jazz in New Orleans.
Ja. Ihr veranstaltet 10 Konzerte oder manchmal sogar 11 Konzerte im Jahr. Wo finden die denn statt hier in der Ulmer Region?
Also wir sind meistens im Schlössle in Neu-Ulm.
Ja.
Und wir haben im Sommer, machen wir das gerne in der Teutonia. Und ja, wir machen zum Beispiel jetzt neu ein Konzert im Wiley Club.
Ah ja.
Da ist die Akustik auch sehr, sehr gut. Ja, es ist also ist auch immer dann die Frage, nicht? Die Wirte sind manchmal, arbeiten sie gut mit uns zusammen, manchmal lässt es zu wünschen übrig. Also hauptsächlich sind wir eigentlich im Schlößle in Neu-Ulm.
Ja. Es gibt eben in Ulm nicht so viele Locations, wenn ich das mal so sagen darf. Deswegen sind wir gezwungen, auch uns etwas zu beschränken. Und unsere Zuhörerschaft ist eigentlich immer so um die 200 Zuhörer stark, plus minus. Und da gibt es nicht so viele Säle, die man dafür nutzen kann. Das Edwin Schafhaus oder das Kornhaus sind natürlich Säle, die zu groß sind, die man allerhöchstens für ein Highlight verwenden kann, wie auch wir das in diesem Jahr mit dem Edwin Schafhaus und dem Chris Barber Konzert gemacht haben. Also wir sind ein bisschen eng, was die Säle anbelangt, und was der Hans Christian schon gesagt hat, wir haben auch manchen Vertrag mit einem Wert gecancelt, weil dort die Zusammenarbeit, das Geben und Nehmen, das beiderseitige Geben und Nehmen nicht gestimmt hat.
Wer von unseren Zuhörern noch nicht im Schlößle war, was ist das für ein Saal? Wie darf man sich die Atmosphäre da vorstellen? Was ist der Reiz?
Also von der rein technischen Seite ist es eine Bühne. Das ist immer ganz gut, dass man die Band sieht. Mhm. Man hört sie auch sehr gut. Die Akustik ist nicht First Class, aber sie ist doch sehr, sehr annehmbar. Das Bier wird sehr gerne angenommen dort. es gibt Parkmöglichkeiten. Und ja, es ist also, wie gesagt, meistens sind wir dort.
Ja. Also dieser Saal im Schlößle ist nicht steril. Ich weiß nicht, ob ihr euch darunter was vorstellen könnt, aber ja. Er ist nicht steril. Er ist eben urtümlich und urig, und er passt eigentlich insofern auch zu unserem Oldtime-Jazz. Also da passt das wie die Faust aufs Auge.
Wer auf eure Webseite geht, kann da auch Fotos sehen von Auftritten und die genauso eine Lebensfreude ausstrahlen wie die Musik, die ihr uns mitgebracht habt. Wie darf ich mir das vorstellen, wenn man da im Konzert sitzt, beschreibt doch mal eure Erlebnisse schon so ein bisschen mit so einem Konzert.
Also unsere Konzerte sind locker vom Hocker.
Man kennt sich.
Man kennt sich, ja. Man weiß, was man von der Musik zu halten hat, man weiß, wie man sich in dieser Atmosphäre bewegt. Insofern sind das natürlich nicht Konzerte im klassischen Sinne, sondern es sind Zusammenkünfte, ganz leger. Wir haben keine Reihen, sondern wir haben Tischgruppen. Dort wird während der Konzerte wird konsumiert und wird getrunken. Das ist natürlich auch wichtig für die Werte, denn ein bisschen muss ja nun auch für die Werte hängen bleiben. Die Musiker essen in der Pause ihr Essen, und wie gesagt, es ist sehr leger, und man grüßt sich, man ist freundlich, man lacht. Die Musiker sind freundlich und freuen sich, dass sie spielen dürfen. Also eine ganz lockere, urige Atmosphäre.
Und das ist ja eine ganz besondere Mischung bei einer konservativen Musik, wo ja viele junge Menschen vielleicht abgeschreckt werden. Aber man hier sieht, da ist eine Lockerheit da, eine Lebensfreude, und es ist trotzdem was Solides.
Genauso würde ich das auch sagen.
Es ist ja immer ein enger Blickkontakt zwischen der Band und unseren Clubmitgliedern. Und man spricht sogar miteinander.
Ja.
Und kommen Wünsche rüber, da kommen kräftige Applause. Ja, also es ist eine recht familiäre Atmosphäre, die dort herrscht, ja.
Damit hast du mir das Wort aus dem Mund genommen, das wollte ich nachfragen, weil 200 Zuschauer ist ja schon nicht wenig und wenn dann eine familiäre Atmosphäre entstehen kann, dann ist das etwas Besonderes und sagt was auch über den Ort aus.
Richtig. Und sagt auch etwas aus über das Programm, was wir eben bieten.
Ja.
Und jetzt haben wir im Januar das nächste Konzert. Dort kommt die New Orleans Experience Jazz Band. Der Pianist, ein fantastischer Stride-Pianist, das ist eine Stilart des Pianospiels, Simon Holiday, mit seiner Truppe. Und ich habe die wieder eingeladen, weil genau vor einem Jahr, diese Band auch im Schlössle für Furore gesorgt hat. Dort sind die Leute aufgestanden, haben applaudiert, haben gepfiffen, waren so begeistert, dass wir einfach nur uns gesagt haben, die Band müssen wir nochmal holen. Also im Januar, am 11. Januar. Und dann haben wir natürlich
um wie viel Uhr?
Auch noch um 20 Uhr im Schlössle. Und dann haben wir natürlich auch noch die neun Konzerte, die dann folgen. Und damit ist dann auch das nächste Jahr letztlich und endlich schon wieder organisiert und abgeschlossen.
Und das kann man alles auf eurer Webseite nachlesen. Und dass auch junge Leute diese Musik lieben und auch vertreten und auch ausüben, hören wir jetzt mit dem nächsten Stück. Mit dem Gizmo Graf Trio.
Der Gizmo Graf ist ein Roma, ist 18 Jahre alt und gilt als das europäische Gitarrentalent. Und es würde heißen, Perlen vor die Säue werfen, wenn ich jetzt mehr zu dieser Scheibe sage. Legt es auf und hört es euch an. Es ist fantastisch.
Wunderbar. Das Programm für 2013 steht.
Das steht schon, ja.
Ja.
Muss ja immer vorhalten.
Genau.
Ich habe schon jetzt das erste Halbjahr für 2014 durchgeplant. Denn man muss ja schnell sein, weil sonst die qualitativ guten Bands dann immer nicht mehr auf dem Markt sind, sondern bereits ihre Engagements haben. Deswegen muss man sehr schnell sein.
Und dieses Programm?
Ja, das Programm. Wir haben ein halbjährliches Programm in einer Auflage von 2000 Stück. Das legen wir überall in Ulm aus, in der Mitte, im Stadthaus und in öffentlichen Möglichkeiten. Wir verteilen sie auch. Das Programm ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Viel entscheidender ist unsere Website. Und deswegen, ich erinnere nochmal an unsere Website, denn dort finden Sie eigentlich alles, was Sie wissen sollten. Aber wie gesagt, die Programme, die wir erstellen, sind überall in den öffentlichen Örtlichkeiten vorhanden.
Dann würde ich sagen, haben wir einen tollen Eindruck gekriegt von der Musik, die euch so begeistert, und wir lassen einfach noch ein bisschen die Musik für sich sprechen, indem wir jetzt zuerst reinhören, nochmal in den Gizmo Graf als Gitarristen, als Solo-Gitarristen, und danach in die Three Wise Men. So, das macht doch Lust auf mehr, und ich danke Hartmut Kors und Hans Erler, dass sie heute da waren und ihre Welt uns vorgestellt haben. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Freude gemacht wie uns, und sag euch hoffentlich auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen, und mit Verlaub, unsere Website www.jazz-in-ulm.de.
Alles klar.
Wir sind gern da gewesen.
Ich darf mich auch bedanken, James. Vielen Dank, Thomas.
Ja, mein Name ist James Douglas und ich wünsche allen Zuhörern einen schönen Abend. Und jetzt hören wir noch die Three Wise Men als Abschluss des Oldtime Jazz, der hoffentlich noch lange in Ulm weiterleben wird.